Wer je das Privileg hatte, einem Familienfest der Forsythes beizuwohnen, hat den bezaubernden und lehrreichen Anblick einer Familie des gehobenen Mittelstandes in vollem Glanz genossen. Und wenn einer dieser Glücklichen die Gabe psychologischer Analyse besitzt...
Ein Talent ohne finanziellen Wert und daher etwas, was alle Forsythes entsprechend ignorieren.
So hat er ein Schauspiel gesehen, das ein unergründliches menschliches Problem illustriert.
In einfacheren Worten, er hat in einem Zusammentreffen dieser Familie...
In der kein Zweig den anderen mochte, in der nicht einmal unter dreien ihrer Mitglieder ein Gefühl bestand, das der Bezeichnung Sympathie wert war,
Beweise dieser unverständlichen, greifbaren Zusammengehörigkeit gefunden, die eine Familie zu einer so bedeutenden Einheit in der Gesellschaft, zu einem so getreuen Abbild der Gesellschaft im Kleinen werden lässt.
Die Forsythe-Saga, nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy, aus dem Englischen von Luise Wolf und Leon Charlitt. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Sechster Teil. Krieg. Erstes Kapitel. Timothy erhebt Einspruch.
An der Forsythe-Börse verbreitete sich die Nachricht von der freiwilligen Meldung zugleich mit dem Bericht, dass June,
die hinter ihrem Bruder nicht zurückstehen wollte,
Pflegerin beim Roten Kreuz würde. Diese Ereignisse waren so außergewöhnlich, eine solche Revolution im reinen Forsythe-Tum, dass sie vereinigend auf die Familienmitglieder wirkten. Am nächsten Sonntagnachmittag erschienen alle bei Timothy, um zu erfahren, was die anderen davon dächten und um sich gemeinsam am Ansehen der Familie zu ergötzen.
Der Rückzug von Spee und Coop und das Ausbleiben guter Nachrichten vom Kriegsschauplatz schienen alles, was Timothy prophezeit hatte, zu bestätigen. Der jüngste der alten Forsythes,
kaum 80,
und ihrem Vater, dem großen Dosset, sogar in seiner allseits bekannten Gewohnheit, gern Madeira zu trinken, am ähnlichsten, war so viele Jahre unsichtbar geblieben, dass er fast zu einem Mythos geworden war.
Die wenigen Forsythes, die ihn gesehen hatten, schilderten ihn als einen starken, robusten Mann.
Nicht sehr groß, mit braunrotem Gesicht und grauem Haar.
Der nur wenig von den feineren Gesichtszügen zeigte, die die meisten Forsythes der Frau ihres Vorfahren, einer hübschen Person mit sanftem Temperament, verdankten. Sie wussten alle, dass er erstaunlich viel Interesse für den Krieg zeigte und seit dessen Beginn Fähnchen in eine Landkarte steckte, wobei man allerdings beunruhigt überlegte, was geschehen würde, wenn die Engländer ins Meer getrieben würden, wo es ihm fast unmöglich sein würde, die Fähnchen an die richtigen Stellen zu stecken. Wie es sich mit seiner Kenntnis der Familienangelegenheiten und seinen Ansichten darüber verhielt, war weniger bekannt, obwohl Tante Hester ständig erklärte, dass er sehr aufgebracht sei.
An jenem Sonntag nach der Räumung von Spee und Coop war es ein ganz außergewöhnliches Ereignis, als die Forsythes bei ihrer Ankunft einer nach dem anderen bemerkten, dass jemand mit dem Rücken gegen das Licht, den unteren Teil des Gesichts mit der Hand bedeckend, in dem einzigen, wirklich bequemen Sessel saß und die eingeschüchterte Stimme Tante Hesters sie begrüßte.
Euer Onkel Timothy, meine Lieben.
Timothy begrüßte sie alle in der gleichen Weise, flüchtig und zerstreut.
Wie geht's? Wie geht's? Entschuldigt, dass ich nicht aufstehe.
Soll ich Timothys Karte holen? Dann kann er uns allen zeigen, wo wir stehen.
Auf einen Laut von Timothy, der als Zustimmung aufgefasst wurde, verließ Tante Hester das Zimmer.
Ich weiß nicht, was daraus noch werden soll. Was soll das, dass alle zum Militär gehen? Auf die Art sind die Buren nicht zu schlagen.
Francie, eine Vertreterin der dritten Generation, allein hatte den Mut zu bemerken.
Auf welche Art sonst, Onkel Timothy?
Ach, diese ganze neumodische Geschichte mit den Freiwilligen und die Kosten. Damit lässt man das Geld abwandern.
In diesem Augenblick brachte Tante Hester die Karte herein, die sie wie ein Baby hielt. Mit Hilfe Francis wurde sie auf das Klavier gelegt, auf dem,
so glaubte man,
zuletzt vor 13 Jahren gespielt worden war, in dem Sommer, bevor Tante Anne starb. Timothy erhob sich, er ging zum Klavier und stand dort, den Blick auf die Karte geheftet, während sich alle um ihn scharten.
Seht ihr, das ist die Lage bis heute. Ist recht armselig.
Ja, aber wie willst du das ändern, Onkel Timothy, ohne mehr Soldaten?
Soldaten? Man braucht keine Soldaten. Das Geld des Landes so zu verschwenden. Man braucht einen Napoleon. Der würde die Sache in einem Monat in Ordnung bringen.
Aber wenn man keinen hat, Onkel Timothy?
Das ist Ihre Sache. Wozu haben wir das Heer unterhalten? Um es in Friedenszeiten durchzufüttern. Sollten sich schämen, zu verlangen, dass wir ihnen helfen sollen. Wenn man jeden bei seinem Geschäft lässt, dann kommen wir schon zurecht.
Er sah sich im Kreis um und fügte beinahe zornig hinzu.
Sich freiwillig melden, wahrhaftig. Das heißt, sein ganzes Geld zum Fenster hinauswerfen. Wir müssen sparen. Energie aufspeichern, das ist das einzig Richtige.
Mit einem langgezogenen Ton, nicht ganz schnauben und nicht ganz schnaufen, trat er Francie auf die Zehen und ging, Erstaunen und einen leisen Geruch von Malzzucker hinter sich lassend, hinaus.
Die Wirkung einer mit Überzeugung ausgesprochenen Meinung von jemandem, dem es offenbar nicht leicht fällt, sie auszusprechen, ist immer stark. Die 8 Forsythes, die zurückblieben,
außer dem jungen Nicholas alles Frauen,
standen einen Augenblick schweigend um die Karte. Dann sagte Francie,
ich glaube wirklich, er hat recht. Wozu haben wir schließlich das Heer?
Aber meine Liebe, Sie haben doch schon so viel getan. Denk doch nur daran, dass Sie auf Ihre roten Röcke verzichtet haben. Sie waren immer so stolz darauf. Und jetzt sehen Sie alle wie Sträflinge aus. Hester und ich sagten erst gestern, dass es Ihnen sehr nahe gehen müsse. Stell dir vor, was der eiserne Herzog dazu gesagt hätte.
Ach, ich möchte so gern wissen, wie Joyans Junge aussieht. Wenn man bedenkt, dass wir ihn nie zu Gesicht bekommen haben. Sein Vater muss ja so stolz auf ihn sein.
Sein Vater ist in Paris.
Tante Hesters Schulter hob sich plötzlich, wie um die nächste Bemerkung ihrer Schwester abzuwehren, denn Julies eingefallene Wangen röteten sich.
Wir hatten die liebe kleine Mrs. MacEnder, die eben aus Paris zurückgekehrt ist, gestern hier. Und wen, glaubt ihr, sah sie dort auf der Straße? Ratet mal.
Wir werden es nicht versuchen, Tantchen.
Irene, denkt nur. Nach so langer Zeit. Sie ging mit einem blonden Bart.
Tantchen, das ist grotesk. Mit einem blonden Bart.
Ach, ich wollte sagen, mit einem blondbärtigen Herrn. Und sie sah nicht einen Tag älter aus. Sie war immer so hübsch. Soames hing so sehr an ihr.
Ich begreife nicht, wie wir von solchen Dingen reden können.
Hat sie sich scheiden lassen?
Natürlich nicht. Das heißt, natürlich nicht.
Man hörte ein Geräusch an der anderen Tür. Timothy war wieder ins hintere Wohnzimmer getreten.
Ich hole nur meine Karte. Wer hat sich scheiden lassen?
Niemand, Onkel.
Erwiderte Francie wahrheitsgetreu.
So etwas wollen wir nicht in der Familie haben. Sich als Freiwilliger melden ist schon schlimm genug. Das Land bricht zusammen. Ich weiß nicht, was uns noch bevorsteht.
Er drohte mit seinem dicken Finger und sah sich im Zimmer um.
Zu viele Frauen heutzutage und sie wissen nicht, was sie wollen.
Bei diesen Worten griff er mit beiden Händen nach der Karte und ging hinaus, als fürchte er, eine Antwort zu erhalten.
Unter den 7 Frauen, an die er sich gewandt hatte, erhob sich ein unterdrücktes Gemurmel, in dem nur Francis,
wirklich, diese Forsythes,
vernehmbar war. Und Tante Julies?
Er muss heute ein Fußbad mit Senf und heißem Wasser nehmen. Hester, wirst du es Smither sagen? Ihm ist das Blut wieder in den Kopf gestiegen, fürchte ich.
Als sie an diesem Abend nach dem Essen allein mit Hester zusammensaß, ließ sie eine Masche in ihrer Häkelei fallen und blickte auf.
Hester, mir ist ein schrecklicher Gedanke gekommen.
Dann sag ihn mir nicht.
Aber ich muss. Du kannst dir nicht denken, wie schrecklich.
Also?
Joyen sagt, man hat einen... Hat jetzt einen blonden Bart.
Zweites Kapitel. Fortsetzung der Jagd.
2 Tage nach der Gesellschaft bei Timothy versah Mr. Polteed Soames mit Stoff zum Nachdenken.
Ein Herr,
sagte er, indem er den Kotschlüssel in seiner Linken zu Rate zog.
Ein Herr 47, wie wir ihn nennen, hat während des letzten Monats in Paris lebhaftes Interesse für 17 gezeigt. Bisher aber scheint nichts Entscheidendes vorgefallen zu sein. Die Zusammenkünfte waren immer an öffentlichen Orten, ohne Heimlichkeiten. In Restaurants, der Oper, dem Louvre, im Luxemburggarten, in der Hotelhalle und so weiter. Ob sie bei ihm war oder umgekehrt, konnten wir noch nicht feststellen. Sie fuhren nach Fontainebleau, aber nichts von Wert. Kurz, Die Lage ist vielversprechend, erfordert aber Geduld.
Und plötzlich aufblickend fügt er hinzu:
Da ist ein ziemlich merkwürdiger Punkt. 47 hat denselben Namen wie 31.
Der Kerl weiß, dass ich ihr Mann bin,
dachte Soames.
Der Vorname, sehr sonderbar, Join. Wir kennen seine Adresse in Paris und seine Wohnung hier. Natürlich möchten wir nicht auf den falschen Hasen Jagd machen.
Fahren Sie fort damit, aber vorsichtig.
Die instinktive Gewissheit, dass dieser Detektiv sein Geheimnis kannte, machte ihn noch einsilbiger.
Entschuldigen Sie, ich will nur sehen, ob etwas Neues eingelaufen ist.
Er kam mit einigen Briefen zurück.
Ja, hier ist ein an mich persönlich gerichtetes Schreiben von 19.
Nun?
Sie schreibt, 47 reiste heute nach England ab. Die Adresse auf seinem Gepäck Robin Hill. Trennte sich um 3.30 Uhr im Louvre von 17. Nichts Bemerkenswertes. Hielt es für das Beste zu bleiben und 17 weiter zu beobachten. Sie werden sich sicherlich in England um 47 kümmern, wenn Sie es für richtig halten.
Mr. Bulteed warf einen nicht beruflichen Blick auf Soames, als sammle er Material für ein Buch über die menschliche Natur, das er zu schreiben gedachte, wenn er das Geschäft aufgab.
Lassen Sie die Beobachtung in Paris diskret weiterführen und kümmern Sie sich nicht um den Fall in London.
Sehr wohl.
Spinne,
dachte Soames.
Guten Tag.
Soames eilte davon zurück auf die Straße. Er schloss die Augen und auf einmal glaubte er, Irene zu sehen in einer dunklen Straße neben der Kirche.
Sah sie vorübergehen, sich umwenden, sodass er einen Schimmer ihrer Augen und der weißen Stirn unter einem kleinen dunklen Hut auffing, von dem ein Schleier herabhing.
Er öffnete die Augen.
So lebhaft habe ich sie gesehen.
Eine Frau ging an ihm vorüber, aber nicht sie.
Nein, nicht sie.
Drittes Kapitel. Soames in Paris.
Soames war wenig gereist. Mit 19 hatte er mit seinem Vater, seiner Mutter und Winifred die kleine Tour, Brüssel, den Rhein und die Schweiz gemacht und war über Paris nach Hause zurückgekehrt. Mit 27, als er eben anfing, sich für Bilder zu interessieren, verbrachte er 5 heiße Wochen in Italien und beschäftigte sich mit der Renaissance. Auf dem Rückweg blieb er 14 Tage in Paris, wo er sich mit sich selbst beschäftigte, wie es sich für einen Forsyth gehört, der von Menschen umgeben ist, die so selbstbewusst und fremd sind wie die Franzosen.
Als er daher im Jahre 1900 nach Paris fuhr, war es erst seine dritte Begegnung mit dem Mittelpunkt der Kultur. Er fuhr hin, weil die Lage nun wirklich ernst wurde. Die Beobachtung wurde fortgesetzt und nichts kam dabei heraus. Joyen war nicht mehr nach Paris zurückgekehrt und sonst war niemand verdächtig. Ihn erbitterte der Gedanke, dass die Zeit verflog, sein Vermögen größer wurde und seine Zukunft noch immer in Ketten lag.
Soames quartierte sich in einem Hotel in der Rue Caumartin ein, das man den Forsythes warm empfohlen hatte und wo wirklich niemand Französisch sprach. Er hatte keinen Plan. Er wollte sie nicht erschrecken, musste aber dafür sorgen, dass sie keine Gelegenheit fand, vor ihm zu flüchten. Am nächsten Morgen machte er sich bei schönem Wetter auf den Weg.
Fast zu plötzlich war er am Cours la Reine, wo sich Irenes Hotel befand. Er hatte sich noch nicht entschlossen, wie er vorgehen wollte.
Von der anderen Straßenseite aus konnte er das Gebäude, weiß und freundlich mit grünen Jalousien, durch eine Wand von Platanenblättern sehen. In der Überzeugung, dass es viel besser wäre, sie zufällig irgendwo im Freien zu treffen, als einen Besuch zu riskieren, setzte er sich auf eine Bank, von der aus er den Eingang beobachten konnte.
Ach, mit welchen Worten kann ich nur den Zweck meines Herkommens erklären? Und die stolze Hartnäckigkeit ihres Widerstands brechen? Ich kann doch nicht ewig hier sitzen und Daumen drehen. Es ist vielleicht besser aufzugeben und am Nachmittag wiederzukommen.
Und in diesem Moment sprang er auf, setzte sich aber erschrocken wieder nieder. Eine Dame in cremefarbenem Kleid war aus dem Hotel gekommen und ging unter einem hellbraunen Schirm fort.
Irene.
Er wartete, bis sie so weit weg war, dass sie ihn nicht erkennen konnte, und ging ihr nach. Sie schlenderte dahin, als habe sie kein bestimmtes Ziel. Eine halbe Stunde blieb er in gleicher Entfernung von ihr auf der anderen Straßenseite, bis sie zum Bois de Boulogne kamen.
Ob sie sich doch mit jemandem verabredet hat? Mit irgendeinem verwünschten Franzosen? Einem jener Laffen wie dieser Bellamy etwa, die weiter nichts zu tun haben, als den Weibern nachzulaufen?
Er hatte das Buch mit Schwierigkeit und fast angeekelter Faszination gelesen.
Hartnäckig folgte er ihr auf einem schattigen Weg. Doch verlor er sie dann und wann aus dem Gesicht, wenn der Weg eine Biegung machte.
Gerade wieder bog der Weg scharf ab, und als er ihr nacheilte, fand er sie vor einem kleinen Springbrunnen sitzen, einer kleinen, grünbrosenen Niobe, bis an die zarten Hüften in ihr Haar gehüllt, die auf den Teich ihrer Tränen starrte. Er stieß so plötzlich auf sie, dass er schon an ihr vorüber war, bevor er sich umdrehen und den Hut abnehmen konnte.
Ich wollte dich nicht erschrecken. Ist das einer deiner Lieblingsplätze?
Ja.
Ein wenig einsam.
Während er sprach, kam eine Dame vorbei, blieb stehen, um den Springbrunnen zu betrachten, und entfernte sich. Irenes Augen folgten ihr.
Nein, niemals einsam. Man hat immer seinen Schatten.
Du hast es also bemerkt. Aber du bist selbst schuld daran. Du kannst dich jeden Augenblick davon befreien. Irene, komm zurück zu mir und sei frei. Lach nicht. Es ist unmenschlich. Hör mich an. Gibt es irgendeine Bedingung, unter der du zu mir zurückkehren würdest?
Keine.
Ich verspreche dir ein eigenes Haus.
Keine.
Und nur einen Besuch, dann und wann.
Keine. Du kannst mich bis zum Grab verfolgen und ich komme nicht wieder.
Mach keine Szene.
Beide standen reglos da und starrten auf die kleine Niobe, deren grünlicher Körper in der Sonne glänzte.
Das ist also dein letztes Wort. Du verurteilst uns beide.
Ich kann nicht zurückkommen. Leb wohl.
Warte. Warte. Und hör mich einen Augenblick an. Du gabst mir ein heiliges Versprechen. Du kamst ohne einen Penny zu mir. Du hattest alles, was ich dir geben konnte. Du brachst dein Versprechen ohne Grund. Du machtest mich zum Gespött. Du hast mir ein Kind verweigert und mich zum Gefangenen gemacht. Du wirkst noch heute so auf mich, dass ich dich begehre. Ich begehre dich. Irene, was hast du dazu zu sagen?
Gott hat mich so gemacht, wie Irene. Ich bin. Schlecht, wenn du willst, aber nicht so schlecht, dass ich mich mit einem Mann geben würde, den ich hasse.
Als sie fortlief, leuchtete die Sonne auf ihrem Haar und schien ihr eng anliegendes Kleid zu liebkosen. Soames vermochte weder zu sprechen noch sich zu bewegen. Das Wort hassen, so übertrieben, so primitiv, brachte den Foresight in ihm in Aufruhr.
Jetzt brauche ich keine Rücksicht mehr auf sie zu nehmen. Sie hat ja auch nicht das Geringste für mich übrig. Ich werde ihr gleich heute zeigen, dass sie noch meine Frau ist.
Sein ganzes Leben, jeder natürliche Trieb, jedes ehrliche Verlangen, geknebelt und gekettet. Alles nur, weil das Schicksal ihn vor 17 Jahren dazu getrieben hatte, sein Herz an diese Frau zu hängen. So vollständig, dass er noch jetzt nach keiner anderen Verlangen spürte.
Verflucht der Tag, wo ich ihr begegnet bin. Und verflucht auch meine Augen, weil sie nicht die grausame Venus in ihr gesehen haben, die sie ist.
Später fasste er den Entschluss, zum Dinner in ihr Hotel zu gehen.
Wenn sie da ist, will ich mit ihr sprechen. Wenn nicht, einen Zettel für sie hinterlassen.
Er kleidete sich sorgfältig an und schrieb:
Dein Idyll mit Joan Forsythe ist mir bekannt. Wenn du es fortsetzt, werde ich nichts unversucht lassen, ihm das Leben unerträglich zu machen. Soames Forsyth.
Er versiegelte das Schreiben, adressiert es aber nicht, weil er weder ihren so schamlos wieder angenommenen Mädchennamen darauf schreiben, noch das Wort Forsyth auf den Umschlag setzen wollte, damit sie es nicht ungelesen zerriss. Dann machte er sich auf, ging in ihr Hotel und wählte einen Platz in der fernsten Ecke des Speisesaals, von wo aus er alle Eintretenden und Hinausgehenden sehen konnte.
Sie ist nicht da.
Er aß wenig, rasch und wachsam.
Sie kommt nicht.
In der Halle saß er eine lange Weile über seinem Kaffee und trank zwei Liköre. Doch sie kam nicht. Er ging zum Schlüsselbrett und prüfte die Namen.
Nummer 12 im ersten Stock.
Er beschloss, den Brief selbst hinaufzubringen, ging die mit einem roten Teppich belegten Treppen empor und an einem kleinen Salon vorüber.
8, 10, 12. Soll ich klopfen, das Kuvert hineinstecken, oder?
Verstohlen sah er sich um und drückte die Klinke nieder. Die Tür führte in einen kleinen Raum, der zu einer anderen Tür führte. Er klopfte.
Keine Antwort.
Die Tür war verschlossen.
Unter der Tür nicht der kleinste Spalt, um etwas darunter zu schieben.
Er steckte den Brief wieder in die Tasche und blieb einen Augenblick lauschend stehen. Mit ziemlicher Sicherheit fühlte er, dass sie nicht da war. Er ging zurück an dem kleinen Salon vorbei und die Treppen hinunter. An der Rezeption blieb er stehen und sagte:
Wollen Sie Mrs. Herron freundlich diesen Brief geben?
Madame Herron ist heute abgereist, Monsieur. Plötzlich, gegen 3 Uhr. Ein Krankheitsfall in ihrer Familie.
Oh. Wissen Sie ihre Adresse?
Non, Monsieur. England. Glaube ich.
Soames steckte den Brief in die Tasche zurück und ging hinaus. Er hielt eine offene Pferdedroschke an, die vorüberkam.
Fahren Sie mich irgendwo hin.
Der Mann, der ihn offenbar nicht verstand, lächelte und schwang die Peitsche. Soames fuhr in dem kleinen, gelbrädrigen Wagen durch ganz Paris. Zuweilen hielt der Kutscher an und fragte:
C'est par ici, monsieur?
Nein, fahren Sie weiter.
Bis der Mann verzweifelt aufgab und das gelbrädrige Gefährt,
ein kleiner fliegender Holländer in Droschkengestalt,
zwischen den hohen Häusern mit ihren flachen Fronten und den Platanen weiterrollte.
Wie mein Leben. Ohne Ziel. Immer weiter und weiter.
Viertes Kapitel. Im Spinnennetz.
Ein versiegelter Brief in der Handschrift Mr. Paul Teets erwartete Soames bei seiner Rückkehr.
Sehr geehrter Herr, Ihrer Anregung folgend haben wir die Sache pünktlich am anderen Ende wieder aufgenommen.
Der Erfolg war befriedigend. Beobachtungen von 47 halfen uns, 17 im Green Hotel Richmond zu lokalisieren. Die beiden treffen sich seit kurzem täglich im Richmond Park. Bisher ist nichts Entscheidendes bemerkt worden. Aber im Verein mit dem, was wir Anfang des Jahres in Paris erfuhren, bin ich überzeugt, dass wir das Gericht jetzt befriedigen können. Wir werden natürlich mit der Beobachtung der Sache fortfahren,
bis wir von Ihnen hören. Hochachtungsvoll, Claude Paul Teet, das Gericht befriedigen. Ich werde ihn in den Augen seiner Kinder erniedrigen.
In dem Gefühl, dass er es gleich erledigen müsse, nahm er eine Droschke ins West End.
Ich erhielt Ihren Brief. Jetzt werde ich handeln. Vermutlich wissen Sie, wer die Dame, die Sie beobachten lassen, tatsächlich ist.
Mr. Polteets Miene in diesem Augenblick war ein Meisterstück. Sie besagte deutlich:
Aber was denken Sie? Nur berufliche Erfahrungen, seien Sie versichert. Verzeihen Sie bitte.
Er machte eine schwache Handbewegung, wie um anzudeuten:
Solche Dinge können vorkommen.
Also gut,
sagte Soames, seine Lippen befeuchtend.
Dann ist nichts weiter zu sagen. Ich gebe Linkman und Lever, Butchow, Anweisung, die Sache zu übernehmen. Ihre Zeugenaussage brauche ich nicht. Senden Sie ihnen um 5 Uhr Ihren Bericht und fahren Sie fort, äußerste Verschwiegenheit zu bewahren.
Mr. Poltit schloss die Augen halb, wie um anzudeuten, dass er dem Wunsch sofort nachkommen werde.
Sind Sie überzeugt, dass es genügt?
Sie können es riskieren. Mit dem, was wir haben und im Hinblick auf die menschliche Natur, können Sie es riskieren.
Soames erhob sich.
Sie müssen nach Mr. Linkman fragen.
Mr. Forsyth?
Danke. Behalten Sie Platz.
Im Sonnenschein von Piccadilly trocknete er sich die Stirn. Das war das Schlimmste von allem gewesen.
Fremde konnte er besser vertragen.
Er beschloss, diese Nacht wieder in London zu bleiben, im Haus seiner Eltern. An diesem Abend in Park Lane, als er seinen Vater beim Essen beobachtete, überkam ihn seine alte Sehnsucht nach einem Sohn.
Einem Sohn, der mich beim Essen beobachten kann, wenn es bergab mit mir geht. Den ich auf meine Knie setzen kann, wie James es einst mit mir getan hat. Einen Sohn, den ich selbst gezeugt, der mich verstehen kann, weil er vom gleichen Fleisch und Blut ist. Mich verstehen und mich trösten. Und der reicher und kultivierter sein wird als ich, weil seine Ausgangsposition besser ist. Alt werden wie diese hagere, gebrechliche Gestalt, die dort sitzt. Und ganz allein sein mit Besitztümern, die sich um einen häufen. An nichts Interesse haben, weil es keine Zukunft hat und von mir an Hände, Münder und Augen gehen wird, an denen mir nicht das Geringste liegt.
Nein, jetzt wollte er es erzwingen und frei sein, um zu heiraten und einen Sohn zu haben, für den er sorgen konnte.
Bevor ich ein so alter Mann bin wie mein Vater.
In dieser Stimmung ging er zu Bett. Doch während er zwischen den feinen Leintüchern lag, die Emily vorsorglich angeschafft hatte, quälten ihn die Erinnerungen. Er war besessen von Irenes Bild, meinte ihren Körper fast zu spüren.
Warum bin ich so töricht gewesen, sie wiederzusehen und mich von dieser Flut mitreißen zu lassen, sodass es weh tut, daran zu denken, dass sie mit diesem Mann zusammen ist, diesem Dieb.
Fünftes Kapitel. Ein Sommertag.
In den Tagen, die dem ersten Spaziergang mit Irene im Richmond Park folgten, dachte Joyen fast unaufhörlich an seinen Jungen. Es waren noch keine Nachrichten eingetroffen. Anfragen beim Kriegsministerium hatten keinen Erfolg. In Irenes Gegenwart verwirrte ihn die stetig wachsende Erkenntnis, wie geteilt seine Empfindungen zwischen ihr und seinem Sohn waren. Und er schien immer weniger und weniger zu wissen, was stärker in ihm war. Aus dieser lähmenden Stimmung wurde er eines Nachmittags, gerade als er im Begriff war, nach Richmond zu gehen, von einem jungen Mann herausgerissen, der mit einem Zweirad und einem merkwürdig bekannten Gesicht leise lächelnd auf ihn zukam.
Mr. Joyen Forsythe? Bitte?
Er übergab Joyen einen Brief, schob das Rad auf den Weg und fuhr davon. Verwundert öffnete Joyen das Schreiben.
Vorladung, Entscheidungssachen, Forsythe? Kontra Forsythe und Forsythe.
Sicherlich hat sie das gleiche Schreiben erhalten. Ich muss sofort zu ihr.
Auf dem Weg begann er zu überlegen. Die Geschichte war von seltsamer Ironie.
Sie kann diese Klage sehr leicht abweisen oder es wenigstens in gutem Glauben versuchen.
Doch ein Gedanke empörte Joyen. War er auch nicht wirklich ihr Liebhaber, so wünschte er doch, es zu sein. Und er wusste, dass sie bereit war, zu ihm zu kommen. Ihr Gesicht hatte es ihm gesagt. Er hatte keine übertriebene Vorstellung von ihrem Gefühl für ihn. Ihre große Leidenschaft hatte sie erlebt und er konnte in seinem Alter keine zweite von ihr erwarten.
Aber sie hatte Vertrauen zu ihm, hatte ihn gern. Und sie musste fühlen, dass er eine Zuflucht für sie war.
Die Vorstellung, vor Gericht der Wahrheit gemäß zu beschwören, dass es zu keiner Gebärde, ja nicht einmal zu einem Wort der Liebe zwischen ihnen gekommen war, schien ihm überdies erniedrigender, als stillschweigend die Schande, ein Ehebrecher zu sein, auf sich zu nehmen, viel erniedrigender im Hinblick auf seine Gefühle und ebenso peinlich und schlimm für seine Kinder. So in Gedanken vertieft, bemerkte er kaum die lastende Hitze. Der Himmel hatte sich bewölkt, war purpurn mit kleinen weißen Streifen darin. Ein schwerer Regentropfen drückte ein Sternmuster in den Staub.
Ein Gewitter. Hoffentlich kommt sie mir nicht entgegen. Es fängt schon an zu regnen.
In diesem Augenblick sah er Irene auf das Tor zukommen.
Der Sturm war um 4 Uhr über The Poultry gekommen und hatte den Schreibern in allen Büros eine willkommene Abwechslung gebracht. Soames trank gerade eine Tasse Tee, als ihm ein Billett übergeben wurde.
Forsyth contra Forsyth und Forsyth. Sehr geehrter Herr, Ihren Instruktionen gemäß erlauben wir uns Ihnen mitzuteilen, dass wir den Beklagten in Robin Hill, respektive Richmond, heute persönlich die Vorladung zugestellt haben. Hochachtungsvoll, Linkman und Laver.
Einige Minuten starrte Soames auf das Schreiben. Gleich nachdem er jene Instruktionen gegeben hatte, war er in Versuchung gewesen, sie zu widerrufen.
Es ist so skandalös. Eine Schande.
Die Beweise und das, was er gehört hatte, schienen ihm nicht wirklich entscheidend. Und immer weniger glaubte er, dass die beiden bis zum Äußersten gegangen waren. Das aber würde sie natürlich dazu treiben. Und er litt bei dem Gedanken.
Diesem Mann soll nun ihre Liebe gehören, wo es mir nicht gelungen ist, sie zu erringen. Ist es zu spät? Gibt es jetzt, wo sie durch die Klage aufgeschreckt sind, keine Mittel mehr, sie auseinanderzubringen?
Mit dem Taschentuch wischte er sich über Gesicht und Hände und atmete tief, um Haltung zu gewinnen.
Kopf oben behalten. Nur den Kopf oben behalten.
Sechstes Kapitel. Vom Spinnennetz befreit.
Wie das Gerücht entstand, dass etwas Schreckliches im Anzug sei, konnte niemand an der Forsyth-Börse sagen, am wenigsten Soames, der immer alles geheim gehalten hatte. Möglich, dass jemand Forsyth contra Forsyth und Forsyth in der Prozessliste gesehen und es mit Irene in Paris mit einem Blondbärtigen in Verbindung gebracht hatte. Vielleicht hatten auch die Wände in Park Lane Ohren. Tatsache blieb, dass man wusste,
man sprach darüber, die Alten flüsternd, die Jungen offen,
dass der Familienstolz bald einen Schlag erleiden würde.
Die Sache ist klar wie der Tag und in einer halben Stunde erledigt.
Aber während dieser halben Stunde würde er, Soames, Höllenqualen leiden. Und nach dieser halben Stunde würden alle Forsythes wissen, dass die Blütezeit der Rose vorüber war.
Er hatte nicht, wie Shakespeare, die Illusion, dass Rosen unter einem anderen Namen ebenso süß duften.
Der Name ist ein Besitz, ein festes Stück Eigentum, dessen Wert um mindestens 20% fallen wird.
In diesen Wochen schien ihm das Gesetz, dem er so treu gedient, zu dem er so ehrfurchtsvoll aufgeblickt hatte, ganz erbärmlich.
Was kann verrückter sein, als einem Mann zu sagen, dass seine Frau ihm gehöre und ihn zu bestrafen, wenn jemand sie ihm widerrechtlich fortnimmt? Weiß das Gesetz denn nicht, dass der Name eines Mannes sein Augapfel ist? Dass es viel schlimmer ist, als Hahnrei angesehen zu werden, denn als Verführer?
Und er beneidete Joyen tatsächlich um seinen Erfolg, wo ihm selbst alles fehlgeschlagen war.
Der Fall war in wenig mehr als einer halben Stunde vor Gericht erledigt. Soames, der bleich und tadellos gekleidet mit düsterem Blick auf der Zeugenbank saß, hatte so viel gelitten, dass er jetzt alles aufnahm wie ein Toter.
4 Stunden, bis ich öffentliches Eigentum werde. Scheidungsprozess eines Rechtsanwalts.
Ein finsterer Zorn verdrängte das tote Gefühl in ihm.
Der Teufel hole sie alle. Ich werde nicht davonlaufen. Ich werde tun, als wäre nichts geschehen.
Jetzt hatte er noch etwas Wichtiges zu erledigen, bevor er die Stadt verließ.
Ach, Madame Lamotte, ich muss ihr die gesetzliche Lage erklären. Noch 6 Monate, bevor ich wirklich frei bin.
Annette aber wollte er lieber nicht sehen. Er strich mit der Hand über sein Haar.
Sein Kopf war heiß.
Beim Covent Garden bog er ab. An diesem schwülen Julitag war ihm die durch die Abfälle verpestete Luft des alten Marktes zuwider. Nur das Restaurant Bretagne, sauber und ordentlich, bewahrte seine distanzierte, französisch angehauchte Selbstachtung.
Monsieur, man bekommt Sie ja gar nicht mehr zu sehen.
Gegen meine Absicht. Ich war sehr beschäftigt. Wo ist Ihre Mutter, Annette? Ich habe ihr etwas zu sagen.
Maman ist nicht zu Hause.
Es kam Soames vor, als blicke sie ihn sonderbar an.
Was weiß sie? Wie viel hat Ihre Mutter angedeutet?
Die Anstrengung, dahinter zu kommen, verursachte ein beunruhigendes Gefühl in seinem Kopf. Von einem Schwindelanfall erfasst, griff er nach der Tischecke und sah Annette mit erstaunten Augen auf sich zukommen.
Monsieur?
Er schloss die Augen und sagte:
Es ist nichts. Ich glaube, es muss von der Sonne sein.
Setzen Sie sich, dann wird es vorübergehen.
Ihre Hand drückte auf seine Schulter und Soames sank in einen Stuhl. Als das dunkle Gefühl schwand und er die Augen öffnete, sah sie auf ihn herab.
Geht es Ihnen besser?
Danke.
Sein Instinkt sagte ihm, dass er sich vor ihr nicht schwach zeigen durfte.
Mein Alter ist schon Hindernis genug. Nur mit Willensstärke kann ich bei Annette etwas erreichen. Ich habe in den letzten Monaten durch meine Unentschlossenheit an Boden verloren. Ich darf nicht noch mehr verlieren.
Er stand auf und sagte:
Ich werde Ihrer Mutter schreiben. Ich habe die Absicht, in meinem Haus an der Themse längere Ferien zu machen und möchte Sie beide bitten, ebenfalls einige Zeit dort zu verbringen. Sie werden doch kommen, nicht wahr?
Das wäre sehr schön.
Sie leiden auch unter der Hitze, nicht wahr, Annette? Es wird Ihnen gut tun, am Fluss zu sein. Gute Nacht.
Sind Sie imstande zu gehen? Soll ich etwas Kaffee machen?
Nein. Geben Sie mir die Hand.
Sie streckte die Hand aus und Soames hob sie an seine Lippen. Als er aufblickte, hatte ihr Gesicht wieder jenen sonderbaren Ausdruck.
Ich weiß nicht, aber ich darf jetzt nicht denken, darf mich nicht quälen.
Doch die quälenden Gedanken verfolgten ihn, während er weiterging. Er war Engländer, nicht mehr jung, hatte eine andere Religion, war gezeichnet durch seine häusliche Tragödie.
Was kann ich ihr bieten? Reichtum, soziale Stellung, Muße, Bewunderung.
Das war viel, aber war es genug für ein schönes Mädchen von 20 Jahren? Er wusste so wenig von Annette. Auch hatte er eine sonderbare Angst vor ihrem französischen Naturell und dem ihrer Mutter. Beide wussten so genau, was sie wollten, waren beinahe Forsythes.
Niemals werden sie nach einem Schatten greifen und das Wesentliche übersehen.
Die ungeheure Anstrengung, die es ihn kostete, einen einfachen Brief an Madame Lamotte zu schreiben, zeigte ihm deutlich, dass er am Ende seiner Kraft war.
Meine liebe Madame Lamotte, wie Sie aus beiliegendem Zeitungsausschnitt ersehen, habe ich heute meine Scheidung erreicht. Nach dem englischen Gesetz werde ich jedoch erst frei sein, bis der Rechtsbruch in 6 Monaten bestätigt ist. Inzwischen bitte ich Sie, mich als ernsten Bewerber um die Hand Ihrer Tochter zu betrachten. Ich werde in einigen Tagen nochmals schreiben und Sie beide einladen, mich in meinem Haus an der Themse zu besuchen. Ich bin, liebe Madame Lamotte, Ihr sehr ergebener Soames Forsythe.
Er versiegelte den Brief, brachte ihn zur Post und nahm den ersten Zug nach Reading. Als er zu seinem Haus kam, ging eben die Sonne unter. Die Luft war erfüllt vom Duft der Nelken und Reseden in den Blumenbeeten. Eine leise Kühle kam vom Fluss herauf.
Ruhe. Frieden. Gönnt einem armen Kerl auszuruhen. Gönnt ihm Befreiung von Qual und Schande und Zorn, die einander wie böse Nachtvögel im Kopf jagen. Lasst mich ruhen, wie die einfachen Leute in ihren Hütten. Wie die Bäume und der Fluss, der in der Dämmerung schnell verblasst, wie der dunkelnde kornblumenblaue Himmel, an dem die Sterne aufgehen. Ruhen und loskommen von sich selbst.
Siebtes Kapitel: Reine Forsythe-Angelegenheiten.
Soames Heirat mit Annette in Paris fand am letzten Januar 1901 in solcher Heimlichkeit statt, dass nicht einmal Emily vorher davon wusste. Ihre Schönheit bot ihm mehr Befriedigung als ein Stück Porzellan oder ein herrliches Bild für seine Sammlung. Er freute sich auf den Moment, wo er sie in der Park Lane, in der Green Street und bei Timothy vorführen würde. Hätte ihn jemand in diesen Tagen gefragt...
Im Vertrauen. Empfinden Sie wirklich Liebe für dieses Mädchen?
So hätte er erwidert...
Liebe? Was ist Liebe? Wenn Sie meinen, ob ich das für Sie empfinde, was ich für Irene empfand, als ich ihr begegnete und sie mich nicht wollte... Als ich seufzte und nach ihr hungerte und keine Minute Ruhe fand, bis sie nachgab. Nein. Wenn Sie meinen, ob ich ihre Jugend und Schönheit bewundere, ob meine Sinne ein wenig erregt werden, wenn ich sie sehe. Ja. Ob ich glaube, dass sie mir treu bleiben, eine gute Ehefrau und eine gute Mutter meiner Kinder sein wird, ja. Und was brauche ich mehr? Was haben 3/4 der Frauen mehr von den Männern, die sie heiraten?
Und wenn die Person weiterfragte...
Glauben Sie, dass es richtig war, dieses Mädchen fürs Leben an sich zu binden, obwohl sie ihrem Herzen nicht nahestehen?
Hätte er geantwortet...
Die Franzosen sehen die Dinge anders als wir. Sie betrachten die Ehe vom Standpunkt der Versorgung und der Kinder. Und nach meiner eigenen Erfahrung bin ich gar nicht sicher, ob diese Ansicht nicht die vernünftigere ist. Ich biete ihr viel und erwarte wenig. Nur Kinder. Oder wenigstens einen Sohn. Ich wäre nicht überrascht, nach einigen Jahren Schwierigkeiten mit ihr zu haben. Aber dann werde ich alt sein. Und es werden Kinder da sein.
Und wenn der unersättliche Frager fortführe...
Legen Sie denn keinen Wert auf eine geistige Harmonie in der Ehe?
Würde Holmes mit seinem gewohnten schiefen Lächeln hinzufügen...
Befriedigung für meine Sinne finden. Und eine Fortsetzung meiner selbst. Guten Geschmack und gute Laune in meinem Haus... Das ist alles, was ich in meinem Alter erwarten kann. Romantik und Sentimentalität liegen nicht auf meiner Linie.
Worauf der Frager so viel Takt haben sollte, seine Fragen einzustellen.
8. Kapitel. Queen Victoria.
Königin Victoria war tot. Und die Luft der größten Stadt auf Erden grau von unvergossenen Tränen. Im Pelz und Zylinder, Annette im dunklen Pelz neben sich, ging Soames am Morgen der Beisetzungsfeierlichkeiten durch die Park Lane bis zum Gitter am Hyde Park. Im Allgemeinen hatte er wenig übrig für öffentliche Anlässe. Dieses so symbolische Ereignis jedoch, dieser Abschluss einer langen und reichen Periode, machte Eindruck auf seine Fantasie.
Im Jahre 1837, als sie den Thron bestiegen hatte, baute der große Dorset noch Häuser und James, ein Springinsfeld von 26 Jahren, hatte eben den Grundstein zu seiner Rechtspraxis gelegt.
Seitdem waren 2 Generationen vergangen. Die Moral hatte sich geändert, die Sitten hatten sich geändert, die Menschen waren zu Verwandten der Affen geworden und Gott hatte sich in Mammon verwandelt. 64 Jahre, die den Besitz begünstigten und den gehobenen Mittelstand schufen, ihn unterstützten und verfeinerten, bis er in Sitten, Moral, Sprache, Aussehen, Kleidung und Seele vom Adel fast nicht zu unterscheiden war. Eine Epoche, die die individuelle Freiheit vergoldete, sodass jemand, der Geld hatte, in Theorie und Praxis frei war und jemand, der keins hatte, wohl in der Theorie, nicht aber in der Praxis frei war. Eine Ära, die die Heuchelei heilig sprach, sodass man achtenswert war, wenn man es zu sein schien.
Um das Ende dieser Epoche zu erleben, strömten Londons Bürger durch alle Tore in den Hyde Park, das Zentrum des viktorianischen Zeitalters, den glücklichen Jagdgrund der Forsytes. Unter dem grauen Himmel, dessen feiner Regen eben aufgehört hatte, sammelte sich die dunkle Menge, um das Schauspiel zu sehen.
Nie wieder wird eine Königin so lange regieren oder das Volk Gelegenheit haben, für sein Geld so viel Geschichte begraben zu sehen.
Draußen in der Menge am Gitter, Arm in Arm mit Annette, wartete Soames.
Ja, diese Zeit ist vorbei. Mit den Gewerkschaften, den Arbeiterführern im Unterhaus, mit den kontinentalen Ideen und einem gewissen Etwas in dem allgemeinen Gefühl von den Dingen, das sich mit Worten nicht ausdrücken lässt, ist alles sehr anders als früher.
Krampfhaft drückte er den Arm seiner jungen Frau. Da wenigstens war etwas Greifbares, sein Eigentum, endlich wieder eine häusliche Sicherheit, etwas, das Besitz der Mühe wert machte, wieder einmal etwas Reales.
Neuntes Kapitel. Ende einer Epoche.
James hatte den Vormittag damit zugebracht, aus seinem Schlafzimmerfenster zu starren. Das letzte Schauspiel, das er sehen sollte.
Das letzte von so vielen.
Sie ist also gestorben. Nun, sie war eine alte Frau. Swithin und ich haben sie bei ihrer Krönung gesehen. Ein schlankes, junges Mädchen. Zuletzt war sie sehr beleibt. Joyen und ich haben sie bei der Hochzeit mit diesem Deutschen gesehen. Es ist gut mit ihm gegangen, bis er starb und sie mit einem Sohn zurückließ.
Er erinnerte sich an die Ereignisse, die er und seine Brüder miterlebt hatten.
Und das Jubiläumsjahr. Damals hatten Roger und ich gemeinsam einen Balkon gemietet.
Joyen, Swithin, Roger, alle waren gestorben. Und er würde im August 90 sein.
Du hast ja eine ausgezeichnete Aussicht, James.
Ach, da bist du ja. Weshalb bist du nicht früher gekommen? Du hättest es versäumen können.
Er schwieg und starrte konzentriert aus dem Fenster.
Was ist das für ein Lärm?
Es ist kein Lärm. Aber wo denkst du hin? Sie werden doch nicht Vivat rufen.
Ich kann es hören.
Unsinn, James.
Was James hörte, war das Stöhnen im eigenen Herzen beim Anblick des scheidenden Zeitalters.
Sag mir nie, wo ich begraben werde. Ich will es nicht wissen.
Emily nahm die Haarbürsten zur Hand.
Es ist gerade noch Zeit, dein Haar zu bürsten, bevor sie kommen. Du musst so gut wie möglich aussehen.
Man sagt, dass sie hübsch ist.
Ja, das war es, was alle Forsythes dachten, als Soames ihnen seine Angetraute Annette Forsythe vorstellte.
Sie ist so hübsch. Beinahe zu jung und zu hübsch für den lieben Soames. Aber er ist sehr aufmerksam und besorgt. So ein guter Ehemann.
Bei den Tanten entstand eine größere Debatte anlässlich des Besuches der Frischvermählten, ob man Timothy rufen sollte, um Annette zu sehen.
Macht euch keine Umstände.
Aber es macht gar nichts aus. Nur natürlich, dass Annette Französin ist, könnte ihn ein wenig aufregen. Er war so empört über Verschoder. Ich glaube, wir sollten es doch lieber nicht riskieren, Hester. Es ist so hübsch, sie ganz für uns zu haben, nicht wahr? Und wie geht es dir, Soames? Bist du ganz hinweg über deine...
Hester unterbrach sie schleunigst.
Wie gefällt dir London, Annette?
Oh, ich kenne London. Ich bin schon früher ihr gewesen.
Ach, und welchen Teil kennst du am besten?
So.
Oh.
Soames presste die Lippen zusammen.
So.
Das wird die Runde in der Familie machen.
Roger hatte früher mehrere Häuser da. Er musste immer die Mieter hinauswerfen, erinnere ich mich.
Doch ansonsten wurde Annette freundlich im Kreis der Forsythes aufgenommen. An der Forsythe-Börse herrscht eine gewisse Apathie und eine allgemeine Unsicherheit, was die nächsten Ereignisse betraf.
Die Heiratsanzeige Joyen Forsythe mit Irene, einzige Tochter des verstorbenen Professor Herron, hatte Zweifel erweckt, ob diese Beschreibung Irenes wirklich zutraf. Doch man empfand Erleichterung, dass sie nicht als Irene, die ehemalige oder geschiedene Frau von Soames Forsythe, bezeichnet wurde.
Schließlich liegt etwas von Größe in der Art, wie die Familie Forsythe die Affäre von Anfang an aufgenommen hat. Sinnlos, viel Aufhebens davon zu machen. Sinnlos festzustellen, dass es ein hässlicher Zank gewesen ist.
Aber was wird jetzt geschehen, wo Soames und Joyen wieder verheiratet sind?
In diesem Augenblick wurde Francie bei den Tanten gemeldet. Ihre Augen strahlten.
Nun, was sagt ihr dazu?
Wozu, meine Liebe?
Zu der Nachricht in der Times heute früh.
Wir haben sie noch nicht gelesen. Wir bekommen sie immer erst nach Tisch. Bis dahin hat sie Timothy.
Francie rollte die Augen.
Glaubst du, dass du es uns sagen solltest?
Was ist es?
Irene hat in Robin Hill einen Sohn bekommen.
Aber sie haben doch erst im März geheiratet.
Ja, Tantchen. Ist das nicht interessant?
Ich bin neugierig, was der liebe Soames sagen wird. Er hat sich selbst so sehr einen Sohn gewünscht. Ein Vöglein hat es mir immer gesagt.
Ja, er wird auch einen bekommen, wenn alles gut geht.
Wie schön. Wann?
Im November.
Ein Glücksmonat. Ich hätte zwar gewünscht, dass es früher käme. Es ist eine lange Wartezeit in James' Alter.
warten. Sie fürchteten es für James, aber sie selbst waren daran gewöhnt. Warten war in der Tat ihre größte Zerstreuung. Warten auf das Lesen der Times, auf das Kommen ihrer Neffen oder Nichten, die sie aufheitern sollten, auf Neuigkeiten über Niklas Gesundheit, auf den Arzt, weil Hester schlecht schlief, auf Bücher aus der Leihbibliothek, die immer vergriffen waren, auf eine Erkältung von Timothy, auf James' 90. Geburtstag, auf einen schönen, warmen Tag, nicht zu heiß, an dem sie einen Spaziergang in den Kensington Gardens machen konnten. Im Wohnzimmer, wo sie zu beiden Seiten des Kamins saßen, auf den Schlag der Uhr warten. Warten, während sie die kleinen Freuden und Leiden, Ereignisse und Hoffnungen ihrer engen Familienwelt wieder und wieder aufleben ließen. Wie die Kühe auf den Wiesen, geduldig ihr Futter wiederkäuen.
Sie hörten Die Forsyth-Saga nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy. 6. Teil. Krieg. Die Personen und ihre Darsteller waren die Erzähler Rosel Zech und Hans Zischler, der junge Joyen, genannt Joe, Simon Rühhag, Soames, Udo Schenk, Irene, Irina Wanker, Hester, Renate Grosser, Julie, Eva Pflug, Timothy, Wolfgang Hinze, James, Horst Sachtleben, Emily, Carola Renier, Annette, Jeanne Tremsal. Außerdem Peter Fricke, Fred Mehr, Peter Rühring, Michael Tregor, Annette Wunsch und andere. Ton und Technik Günther Hess und Angelika Haller. Assistenz Sigrid Fieber. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk. Unterhaltung Wort 2002.